Ich bin ja ein bisschen krank. Ich habe hier extra auch Wasser mit für meine Stimme. Ich möchte das ja auch mitteilen mit euch gerne. Ich habe mir sogar ich habe noch einen Zettel gefunden. Ach, wie süß. Kennt ihr die noch? Vorne kann man die gut lesen, hinten nicht. Ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, später. Bennett, wollen wir? Willst du mit mir gehen? Komm. Komm mal her. Bennett, wir beide mal so, müssen wir mal eine Runde, weißt du, ich bin ein bisschen krank und das ist ganz gut, wenn man...
Also ging ich diese Straße lang.
Es ist einfach auch mal ganz schön, hier lang zu gehen.
Das Lied, das du am
Bennett, wo wir schon mal so ganz vertraut miteinander sind, vielleicht wäre es die Gelegenheit, einfach mal so dein Herz auszuschütten. Wir sind ja ganz allein. Das, was dich wirklich bewegt in deinem Herzen, was dir ganz wichtig ist, nicht irgendwas, sondern die tiefsten Gefühle, dass du mir die einfach mal jetzt so unter vier Augen sagst. Was hältst du davon? Da hast du was gegen. Aber so mit jemandem zusammen so unterwegs sein, das ist doch was Besonderes, oder? Das hast du bestimmt noch nie gemacht, was wir gerade machen, oder? Dankeschön. Naja, gut. Da kommen wir irgendwie nicht weiter, Bennett. So. Aber immerhin bin ich mit Bennett mal. Das ist tatsächlich so. Wenn man mit jemandem wandert, dann kommt man dem ganz nah. Nicht so wie hier, so richtig meine ich. Da muss man gut überlegen, mit wem zieht man los. Weil das ist, kann man nicht so einfach, man geht da nicht so 5 Meter auseinander und redet überhaupt nicht, sondern es ist wichtig, dass man sich das gut überlegt, mit wem will ich das tun. Das sollten Leute sein, mit denen man vielleicht auch mal über Dinge spricht, die einen so im Herzen bewegen. Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du unterwegs bist zu uns und schon bei uns bist und mit uns mitgehst. All das auf einmal, das können wir bei dir finden. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt auch deine Gegenwart erleben können. Wie wir es eben schon besungen haben, lass uns das ganz spürbar werden, bitte. Amen. In unserer Serie Superhelden des christlichen Glaubens, da schauen wir uns Menschen an, die waren mit Gott unterwegs. Und deshalb, weil sie mit Gott unterwegs waren, so wie ich gerade mit Bennett unterwegs war, oder so ähnlich zumindest, deshalb können wir sie uns anschauen als Vorbilder, um vielleicht etwas von ihnen zu lernen. Und da müssen wir nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern da können wir einfach mal gucken, genauer hingucken und dann schauen, was von dem Leben dieser Menschen kann uns inspirieren für unser Leben. Was springt da sozusagen bei uns raus? In Hebräer 6, Hebräerbrief, Kapitel 6, da werden wir sogar dazu aufgefordert, schaut euch die Vorbilder an oder diese Menschen als Vorbilder. Also tun wir etwas, was auch so richtig in der Bibel steht, das ist immer gut. Letzte Woche haben wir uns das erste Mordopfer der Menschheitsgeschichte angeschaut, Abel. Und obwohl kein Wort von ihm überliefert ist, hat man schon gemerkt, da steckt schon auch noch was für uns drin. Da können wir uns was in eine Scheibe von abschneiden, da können wir vielleicht uns inspirieren lassen von ihm. Aber ganz ehrlich, hätte ich jetzt ohne Abel und Henoch, das steht ja schon hier dran, gesagt, Mensch, Vorbilder aus der Bibel, da hätte sich doch keiner gemeldet und gesagt, Abel, den oder Henoch, das sind meine Vorbilder. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs, der hat die genannt. Der fand, jawohl, die sind es wert, genannt zu werden. Und ich orientiere mich ja bei dieser Predigtserie an dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Da wird so eine Wolke von Zeugen, so Vorbilder werden da genannt. Und am Anfang wird allerdings nochmal gesagt, was überhaupt Glaube ist. Und ich lese mal diese Verse vor. Erst die beiden Verse mit der Erklärung, was Glaube ist, und dann die für heute, die mit diesem Mann zu tun haben. Henoch heißt der gute Mann. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Und dann überspringe ich zwei Verse und dann kommt es zu Henoch. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hat. Und ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Das ist alles, was wir im Neuen Testament über Henoch erfahren. Nur diese Stelle, diese Verse. Henoch war ein Mensch, der anscheinend nicht sterben musste, sondern so zu Gott kommen konnte. Das ist ein besonderes Privileg. Das haben ja nicht viele Menschen erlebt. Ich persönlich kenne gar keinen. Und warum? Wegen dessen Glauben. Und wir erfahren leider nicht genau, was er eigentlich getan hat. Wie dieser Glaube praktisch aussah, wo man sagen könnte, jawohl, das hat er getan, der hat besonders viel gespendet oder er hat toll mitgearbeitet oder wie Abel letzte Woche mit einer ganz tollen Herzenseinstellung Opfer dargebracht. Nichts. Mein erster Punkt heißt Wandersmann des Glaubens, Henoch. Erster Punkt, Wandersmann des Glaubens. Dass man so wenig über diese Glaubenshelden weiß, scheint so ein bisschen so ein Kennzeichen zu sein, um in diese große Heldengalerie aufgenommen zu werden. Der Glaubenshelden muss es anscheinend so sein, dass man wenig über die Leute erfährt. Könnte man jedenfalls von Abel und Henoch denken. Von Henoch wird im Alten Testament gerade mal in 4 Versen gesprochen, mehr nicht. Also das eben, was ich aus dem Neuen Testament vorgelesen habe und dann diese 4 Verse aus dem Alten Testament. Und das war's. In der ganzen Bibel findet man nicht mehr über Henoch. Deshalb ist er auch so unbekannt. Und warum diese Randfigur jetzt doch hier in dieser Vorbildergalerie auftaucht, das lese ich mal vor. In 1. Mose Kapitel 5, 21 bis 24, da steht etwas über Henoch. Die Altersangaben, die lese ich so vor, ich verstehen und erklären kann ich sie nicht. Ich nehme das mal so hin, wie es ist. Steht in der Bibel. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, so dass sein ganzes Leben 365 Jahre dauerte. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hat ihn entrückt. Punkt. Das war's. Und wenn man jetzt alles, diese Verse aus dem Neuen Testament und die aus dem Alten Testament zusammenfasst und überlegt, was können wir von Henoch hören? Also er wurde sehr alt. Allerdings wurde sein Sohn viel, viel älter. Methuselah ist der älteste Mensch, der uns in der Bibel genannt wird, mit 969 Jahren. Also dagegen war er ein Teenager sozusagen. Der Henoch hatte einen Glauben, einen besonderen Glauben. Durch diesen Glauben wandelte er mit Gott und deswegen nahm Gott ihn auch zu sich, ohne dass er sterben musste. Punkt. Das waren alle Punkte, die wir über Henoch erfahren. Aber diese Punkte sind anscheinend die Gründe dafür, dass er in dieser Hall of Faith, könnte man sagen, dieser Halle des Glaubens auftaucht. Das sind die Gründe dafür. Und in dieser kurzen Beschreibung im Alten Testament fällt eine Sache auf. Eine Sache wird nämlich zweimal genannt. Zweimal lesen wir in dieser Beschreibung der Lebenslauf von Henoch kommt zweimal vor, dass er mit Gott wandelte. Und er wandelte mit Gott. Warum ist das so wichtig, so bedeutsam? Ist das vielleicht die Ursache dafür, dass er zum Vorbild für uns wird? Ich habe das nachgeschaut, das hebräische Wort heißt Halach. Könnt ihr euch merken, ein bisschen angeben, wenn ihr dann nach Hause kommt. Halach heißt gehen, zusammen gehen, so wie wir beide. Ne? Halach, hier so, kann auch spazieren gehen, wandeln, wandern, herumlaufen. All das kann das bedeuten. Immer dasselbe Wort. Aber das Wort, obwohl wir ganz am Anfang der Bibel sind, taucht da nicht zum ersten Mal auf, sondern noch ein bisschen weiter vorne kann man es schon mal lesen, und zwar von Gott selbst. Sie hörten im Paradies, in diesem Garten, sie hörten den Herrn, wie er im Garten Halach wandelte, dort unterwegs war, als der Tag kühl geworden war und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Anscheinend war das damals nicht so ungewöhnlich, dass Gott abends, wenn es ein bisschen kühler geworden ist, in Kiel könnte er auch mittags unterwegs sein, ein bisschen umhergewandelt ist, ein bisschen spazieren gegangen war, ein bisschen unterwegs war. Das war anscheinend nicht so ungewöhnlich. Und so wie das Verhältnis zwischen diesen ersten Menschen, wie uns das in der Bibel geschildert ist, und zwischen Gott, war dieses Verhältnis ja sehr vertraut, sehr eng, sodass es nicht einfach darum ging, eine Strecke hinter sich zu bringen. Als mein Vater noch lebte, da war es immer ein Graus für ihn, wenn die Familie, meine Mutter, vorschlug, lass uns noch ein bisschen spazieren gehen. Da hat man meinen Vater immer schon einige Meter vor uns gesehen, und dann war er zu Hause und wir noch nicht. Für ihn ging es beim Spazieren ging eigentlich nur darum, die Strecke hinter sich zu bringen. Aber das meint dieses Wort nicht, sondern da geht es um eine Begegnung. Da geht es, dass man das zusammentut und nicht einer vorrennt, sondern dass man gemeinsam eine Begegnung hat, eine Beziehung auf diesem Weg. So wie wir beide das ganz intensiv hier auch hatten, Bennett. In meiner Generation, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, ich wollte irgendjemand anderen fragen noch, sagt man das noch so? Willst du mit mir gehen? Nee, ist nicht mehr. Was denn? Irgendwas muss man doch sagen. Aber ich habe so gedacht, das ist ja interessant, willst du mit mir gehen? So, Halach, ne? Das könnte genau dieses Wort sein, dabei will man ja gar nicht irgendwo hingehen. Es geht ja mehr um das mit jemand unterwegs sein. Und genau das trifft eigentlich diese Bedeutung. Wenn wir mit jemandem wandeln, Halach, unterwegs sind, dann wollen wir so gerne diese Herz-zu-Herz-Beziehung haben. Dann soll da was ganz Persönliches sein. Dann gibt es keine Barrieren, da kann man mal was aussprechen, was man sonst vielleicht eher nicht sagen würde, so im Trubel des Alltags. So was ganz Persönliches. Da kann ich mein Herz ausschütten, sagen, was mich bewegt, was mich umtreibt. Das tat Gott mit seinen Menschen am Anfang anscheinend immer. Und nachdem es diesen Bruch gab zwischen Gott und den Menschen, den sogenannten Sündenfall, da hat sich dieser vertraute Umgang geändert. Gott war immer noch so unterwegs. Aber es ist fast so, als wenn die Menschen diese Gegenwart nicht mehr ertragen können, es nicht mehr aushalten. Sie verstecken sich davor. Das kennen wir gut. Wenn wir Stress mit jemandem haben und unter Umständen noch nicht mal schuldlos sind, dann wollen wir nicht unbedingt mit dem jetzt auf eine einwöchige Wanderung gehen. Da wollen wir am besten noch nicht mal einen Abend zu zweit mit jemandem verbringen oder einen Spaziergang. Die Folgen sind so gravierend, dieses Bruchs zwischen Gott und dem Menschen. Das haben wir letzte Woche gehört mit dem ersten Mord. Und das spüren wir eigentlich bis heute, immer da, wo es diese Brüche im Kleinen dann gibt. Und dann taucht plötzlich im 5. Kapitel der Bibel, taucht plötzlich dieser Henoch auf, 7. Generation für alle, die es interessiert, und dann taucht dieses Vertraute und er wandelte mit Gott wieder auf. Obwohl das doch eigentlich diesen Bruch gab zwischen Gott und dem Menschen, und plötzlich taucht das wieder auf wie am Anfang und er wandelte mit Gott. Die sind doch aus dem Paradies geflogen, aus der unmittelbaren Nähe Gottes herausgetreten. Die Menschen wollten doch gar keinen Kontakt mehr haben. Aber dieses Beispiel, dieses kleine Erwandelte mit Gott, zeigt uns, es ist noch möglich, mit Gott zu leben. Es ist möglich, dass es eine Beziehung mit ihm gibt, dass Dinge wieder heil werden können, und zwar durch Glauben. Die Beziehung ist wieder da. Christlicher Glaube hat nicht primär damit zu tun, dass irgendwelche Glaubensgrundsätze eingehalten werden, sondern im Fokus steht die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn und zwischen uns. Für wahr halten, dass es Gott gibt, das ist nicht unser Problem, sondern wenn überhaupt, dann ist doch unser Problem vielmehr das, dass dieser Glaube eigentlich unser Leben nicht in dem Maße verändert, wie es sein könnte. Wir können uns montags bis freitags tatsächlich losgelöst von unserem Glauben auf unserer Arbeit, in der Schule, im Studium verhalten. Wie viel verändert unser Glaube unsere Ehen, unsere Beziehungen, unsere Familien? Wie viel verändert unser Glaube die Art und Weise, wie wir Konflikte lösen? Mit Gott wandeln bedeutet das Ausleben in einer vertrauensvollen alltäglichen Beziehung mit meinem Gott. Henoch wandelte mit Gott in allem, was er tat, weil er glaubte. In allem, was er tat. Mein zweiter Punkt, mein rechter Platz ist frei. Es ist ungefähr 25 Jahre her, da war es mir ein riesiges Anliegen, mir bewusst dazu machen, dass Gott in meinem Leben eine Realität ist und zwar nicht nur an diesen besonderen Highlights, Gottesdienst, Jugendkreis damals und was es da alles gab, sondern dass er tatsächlich eine Realität in meinem ganz normalen Leben ist. Ich hatte damals ein Auto und in diesem Auto lagen immer viele Kassetten rum und auch andere Sachen, die man so braucht als 22-Jähriger. Und ich hatte eine Zeit, da habe ich dann diesen Platz, den Beifahrersitz, immer leergeräumt. Da habe ich immer dafür gesorgt, dass da keine Kassetten, nichts drauf liegt, weil ich mir vorstellen wollte, da sitzt jetzt Jesus. Ich habe keinen gesehen, aber ich wollte es mir vorstellen, damit es greifbarer für mich wird, dass Gott zu meiner Rechten sitzt. So wie ein Mensch, den ich kenne, den ich sehen kann. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hatte das Auswirkungen auf mich. Nur diese Vorstellung. Das hat gereicht, dass ich zum Beispiel freundlicher mit schlecht fahrenden anderen Autofahrern umgegangen bin. Schlecht der Fahrenden, als ich jetzt zum Beispiel. Das war nicht dieser Gedanke, da ist ein großer Gott und der schaut immer herab auf mich, Big Brother mäßig, sondern dass der lebendige Gott bei mir im Auto, der mich liebt. Und weil er da ist, möchte ich manche Dinge nicht tun. Eltern kennen das. Wenn jetzt die Kinder dabei sind, dann macht man manche Sachen anders. Da versucht man niemals über eine rote Ampel zu gehen. Das genieße ich. Nein, das darf man nicht tun. Oder manche Worte sagen. Da achtet man drauf. Weil die Gegenwart der Kinder da ist, ist natürlich gut, wenn man sich immer so verhält. Was heißt denn das, wenn Gott immer bei uns ist? Für unser Verhalten, für unser Denken, für unsere Worte, für unsere Taten. Es gibt andere Erinnerungsmöglichkeiten. Manche kennen diese Bänder noch. What would Jesus do? Manche kennen andere Erinnerungszeichen in sich. Das ist ja alles nur zu diesem Zweck, dass ich mir gegenwärtiger vorstelle, dass Gott da ist, dass mein rechter Platz frei ist. Aber was heißt das konkret, wenn ein Mensch heute mit Gott wandelt? Was er geglaubt hat, Auswirkungen auf mein Leben hat. Gottes Wesen und Gottes Handeln war für Henoch so real, dass die Leute gesagt haben, der wandelt mit Gott. Das war ein Urteil. Das war eine Bewertung seines Lebens. Die haben ihn angeschaut und haben gesagt, also typisch Henoch, der wandelt mit Gott. Das konnte man in seinem ganzen Leben sehen. Der musste wahrscheinlich noch nicht mal darüber reden, dass ihm das so wichtig ist, was Gott will. Der musste keine Bänder tragen und keinen Beifahrersitz freiräumen. Hat ja auch kein Auto, aber das ist doch genau der Punkt, der uns oft schwerfällt, oder? Mir jedenfalls. Das, was er über Gott und sein Handeln und Wesen geglaubt hat, war Teil seines alltäglichen Lebens, seiner Wirklichkeit. Mit Gott wandeln heißt immer mit dieser Präsenz, mit dieser Realität rechnen. Und wenn wir das, ich glaube, es gibt eine Gleichung, je bewusster wir das tun, desto stärker verändert es unser Leben. David hat das schon gesagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Das hatte Auswirkungen auf sein Leben, einfach damit zu rechnen, dass Gott in seinem Leben neben ihm ist, real ist. Es geht darum, mit einer unsichtbaren Realität zu rechnen. So wie am Anfang. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Dem Vorbild Henochs folgen heißt demnach, sich danach ausstrecken, Gott wirklicher und realer in unserem Leben werden zu lassen, präsenter. Es gibt einen Unterschied zwischen Glaubensbekenntnis und Glaubensleben. Das sind zwei Paar Schuhe, die zusammengehören, aber nicht dasselbe sind. Ich entscheide mich dafür, ich lerne es, ich bekenne es, ich mache es mir bewusst, ich mache Gott zu einem Teil meines Lebens und damit zu einem realen Teil aller meiner Lebensbereiche. Nicht nur zu einem gesonderten Lebensbereich, sondern zu einem Teil aller meiner Lebensbereiche. Die Theologen sagen dazu Coram Deo und bedeutet Leben vor Gott. Ich mache mir ständig bewusst, dass ich vor, mit Gott, neben Gott lebe. Welchen Unterschied würde es also machen, wenn ich die Gegenwart Gottes einüben würde, mir in jedem Moment bewusst wäre, dass Gott real anwesend ist? Welchen Unterschied würde das machen? Wie würde ich mit Krisen umgehen, mit Leiterfahrungen? Woran könnte mein Umfeld ablesen, dass ich mit Gott wandle? Woran könnte man es sehen? Wo würde ich meine Ressourcen investieren? Würde es da auch Zeit, Geld, Ideen, Fantasie? Wie würde ich um Beziehungen kämpfen? Hätte das Auswirkungen auf all diese ganz praktischen Dinge? Wie können wir es vielleicht noch einen Schritt vorher schaffen, diese Sehnsucht zu bekommen, dass Gott realer in meinem Leben wird, für mich realer wird? Habe ich Tipps für euch, wenn ihr euch danach sehnt, wenn ihr danach Sehnsucht nach der Sehnsucht habt, dann verbringt Zeit mit Menschen, bei denen ihr denkt, die machen das. Das färbt immer ab. Verbringt so viel Zeit, wie ihr eben könnt, mit Menschen, von denen ihr denkt, die werden das immer anders sagen. Deshalb ist wichtig, ob ihr denkt, die tun das, dann verbringt mit diesen Menschen Zeit. Oder vielleicht auch ein ganz bewusstes Gebet. Herr, ich lade dich ein, heute in meinem Leben sehr real zu sein. Hudson Taylor, so ein Riesenmissionar, Vorbild von dir, der hat gesagt, der hat das jeden Morgen gesagt, mach dich für mich zu einer lebendigen Realität. Mach dich für mich zu einer lebendigen Realität. Nicht nur Theorie, Glaubenssätze, bla bla bla, sondern mach dich in meinem Herzen zu einer greifbaren Persönlichkeit. Der dritte und letzte Punkt. Und was kriege ich dafür? Also erst Wandersmann, mein rechter Platz ist frei. Und was kriege ich dafür? Mich stört's nicht. Clara hört gut zu. Der letzte Vers des Bibeltextes lautet, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Daraus lernen wir, Glauben ist nötig, um zu Gott zu kommen. Glauben, dass er wirklich ist, dass er real ist in unserem Leben. Und das Zweite, es gibt eine Belohnung für die, die ihn suchen. Wer im biblischen Sinn glaubt, der ist felsenfest davon überzeugt, dass Gott selbst großzügig überfließt mit allem, was wir zum Leben brauchen. Er ist der großzügige Belohner sozusagen. Freude, Leben, Erfüllung, alles im Übermaß. Mehr als wir brauchen, heißt das. Was ich zum Leben brauche, das kommt von Gott. Sagt sich immer so schnell. Und wenn wir ein Lied singen würden mit diesem Text, würden wir wahrscheinlich alle mitschmettern, wenn uns das gefallen würde zumindest. Aber das zu singen und zu bekennen, ist was anderes als das zu leben. Dass alles, was wir von Gott brauchen, von ihm kommt. Ich verlasse mich darauf, dass Gott mich versorgt. Oder doch lieber auf meine Versicherung, mein Einkommen, meine Kraft. Merkt ihr den Unterschied? Es ist gut, Gottes Existenz wieder zu spiegeln, aber es ist auch gut, seine Exzellenz wieder zu spiegeln. Enoch hat das getan. Und man fragt sich, Mensch, siebte Generation, der wusste doch nichts von Gott. Es gab diesen Bruch, okay, und dann? Was war denn dann? Was hat er denn gewusst? Was war denn seine Hoffnung? Was war denn eigentlich das, woran er geglaubt hat, woran er sich festgehalten hat? Woher kam die Überzeugung, es lohnt sich, mit Gott zu wandeln, obwohl es diesen Bruch doch längst gab? Wie kommt er dazu? Also abgesehen davon, dass Henoch echt viel weniger wusste als wir, was Gott betrifft, gibt es ein Versprechen, das uns festgehalten wurde im dritten Kapitel des ersten Mosebuchs. Ein Versprechen, das Gott Adam gegeben hat, gegen den sich Adam ja gewendet hatte, und auch ein Versprechen direkt an die Schlange, die wir aus dieser berühmten Geschichte kennen. Da sagt Gott, ich direkt an die Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Komischer Vers, aber das ist das, was er kannte. Das ist das, worauf Henoch hoffte. Das ist das, weshalb er unbedingt mit Gott wandeln wollte, weil er darauf seine Hoffnung gesetzt hat. Da ist einer, der wird verwundet werden, aber der wird dieser Schlange den Kopf zertreten. Übersetzt im Kontext der ganzen Bibel, da ist einer, der wird am Ende, nachdem er verwundet wurde, Tod, Teufel und Hölle den Kopf zertreten. Er wird die Beziehung zu Gott wiederherstellen, den Weg zu Gott herstellen. Er wird den Weg in die Nähe Gottes wieder möglich machen. Das, was es am Anfang gab, am Ende wieder herstellen. Das war das Versprechen Gottes und daran hat Henoch geglaubt. Das hat er gelebt. Ist das nicht verrückt? Da hat Henoch, siebte Generation der Menschheitsgeschichte, hat Henoch, ohne ein Wort von Jesus zu kennen, genau an den Jesus geglaubt, ohne seinen Namen zu kennen, den wir heute hier bekennen, an den wir glauben, nach dem wir uns benennen. Henoch und wir begegnen uns da plötzlich ganz stark. Mit Gott wandeln heißt, mit der Lebensrealität des Retters Jesus Christus zu leben. Jesus ist der Weg zurück zu Gott und er ist sogar noch ein bisschen mehr. Er ist sogar der Weg selbst. Wir haben vorhin gesungen, deine Gegenwart lässt mich dich anbeten. Wenn wir uns diese Gegenwart Gottes bewusst machen, dann wird unser Leben zu einer Anbetung. Dann brauchen wir nichts gegen die Lieder, die sind toll, aber dann brauchen wir nicht nur diese besonderen Zeiten, dann ist unser Leben eine Anbetungszeit. Jesus nachfolgen heißt auch seinen Spuren folgen, mit ihm gehen, mit Gott wandeln. Und das ist wieder die Frage, dann kommt man doch wieder an den Anfang. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Und diese Frage kommt jetzt von Jesus. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir wandeln? Willst du mit mir durch dein Leben wandeln? Ja? Nein? Vielleicht? Später. Und plötzlich merken wir, die sind gar nicht so lustig, die Antworten, sondern das sind eigentlich die Antworten, die wir ganz oft an Gott weitergeben. Später, irgendwann, wenn ich alt bin. Vielleicht, es gibt noch so viele andere Optionen. Oder eigentlich nein. Aus Liebe wird Gott deine Antwort akzeptieren. Und wenn du dieses Ja erneuern willst oder das erste Mal treffen willst, dann ist es gut, das mit jemandem zu besprechen. Wir werden nachher nach dem Gottesdienst hier vorne Menschen haben, die beten mit dir. Und das sind so Entscheidungsbekräftiger, Zeugen sozusagen. Aber wenn du spürst, dass die Gegenwart Gottes dich irgendwie in deinem Herzen bewegt, dann würde ich nicht einfach so aus diesem Gottesdienst rausgehen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir an einen lebendigen Gott glauben dürfen, der ganz früh in dieser Menschheitsgeschichte aktiv war und jetzt bis heute immer noch ist. Danke, dass der Weg frei ist zu dir. Amen.